Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Norbert Lied zu Ihnen und sein Thema lautet »Vom trennenden Trend zum dienenden Dienst«. Möge die Liebe und Barmherzigkeit unseres Herrn Ihr Herz erreichen, berühren durch die Worte dieser Botschaft.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Römer Kapitel 12, das ist der Grundtext, der uns heute Morgen durch die Botschaft führen soll. Ich habe mich eigentlich über das ganze Thema vorbereitet, aber wir werden nicht alles behandeln können, der Zeit halber. Aber es macht nichts, wir nehmen das Wichtigste oder wir lassen uns leiten, was wir dann herausnehmen. Ihr Lieben, das Thema lautet ja heute Morgen: Vom trennenden Trend zum dienenden Dienst. Und zugrunde, wie gesagt, liegt hier Römer Kapitel 12. In diesem Kapitel werden uns einige lehrmäßige Wahrheiten und Richtlinien für die Gemeinde gegeben. Der Römerbrief ist ja ein Lehrbrief. Und es wird uns anhand dieses Kapitels aufgezeigt, was Trennung bewirkt in Gemeinschaft, in Gemeinde, sogar in Missionswerken oder eben was der Gemeinde oder der Gemeinschaft dienlich ist. Und ich glaube, wenn wir dieses Thema behandeln heute Morgen, dann werden wir das ein oder andere tatsächlich wiederfinden und sagen, ja, das ist die Not, die wir heute in der Gemeinde Jesu wiederfinden. Aber grundlegend jetzt einsteigen möchte ich mit dem hervorragendsten Wort, das in Römer Kapitel 12 geschrieben steht. Ohne dieses Wort müssten wir alle verzweifeln, müssten wir zerbrechen, könnten wir die Anforderungen, die hier in Römer Kapitel 12 gestellt werden, überhaupt nicht erfüllen. Da müssten wir gleich resigniert den Kopf hängen lassen und sagen, nee, das schaffe ich nie, da gebe ich es lieber gleich auf. Aber dank dieses Wortes ist alles möglich. Gott selber schafft uns die Voraussetzung. Die Grundlage bzw. Motivation für Hingabe, für Dienst, für praktisches Christsein ist die Barmherzigkeit Gottes. Gott erwartet nichts von dir, was er dir nicht schon lange gegeben hat. Römer 12, Vers 1, darum, das ist der erste Satz, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes. Und das macht es mir leicht, jetzt auch weiterzulesen. Die Barmherzigkeit Gottes ist also eine Kraft. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes. Damit ist alles möglich. Und wissen Sie, was ich so trostvoll finde? Gott beginnt nicht mit der Drohung. Wenn du nicht, dann. Pitsche, patsche, patsche, patsche. Sondern er beginnt mit der Barmherzigkeit. Das ist die Motivation. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes kann ich gar nicht anders, als mich Jesus Christus ganz ausliefern. Mich ihm hingeben. Wie ist denn das im normalen menschlichen Leben? Ist es mehrheitlich die Drohung des Vaters oder der Eltern dem Kind gegenüber? Oder ist es die Liebe und das Liebesverhältnis zueinander, das ein Kind zu einer Gehorsamstat anspornt? Entscheiden Sie selbst. Wie ist das in einem Betrieb? Ein Chef, der für ein gutes Arbeitsklima sorgt, erreicht eigentlich mehr, als wenn er andauernd gereizt ist, rumnörgelt oder mit der Kündigung droht. Ja? Wenn man ein gutes Arbeitsklima hat, wenn der Arbeitnehmer auch mal, wenn ihm mal auf die Schulter geklopft wird und wenn er mal gelobt wird, das ist Motivation zu weiterem Fleiß. Nicht immer nur die Drogen. Nun, und so beginnt Gott auch. Er ist ja der himmlische Vater. Erhebe nicht den Stock. Er sagt, ich gebe dir meine Barmherzigkeit und dann tu. Worin erweist sich nun diese Barmherzigkeit Gottes? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe diesen Spruch bei uns an die Küchentür gehängt, damit ich immer drauf gucken kann. Die Barmherzigkeit Gottes, sie besteht darin, dass er uns nicht gibt, was wir verdient haben, damit er uns geben kann, was wir nicht verdient haben. Das ist Barmherzigkeit. Gott gibt uns nicht, was wir verdient haben, damit er uns geben kann, was wir nicht verdient haben. Das ist Barmherzigkeit. Titus Kapitel 3, Vers 4 bis 5. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat er nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit uns gerettet. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Die Bibel sagt uns, ach, das Neue Testament ist voll davon, in Jesus Christus seid ihr reich gemacht in allen Stücken. In Jesus Christus sind euch alle Sünden geschenkt, alle Sünden vergeben. In ihm hast du die Kraft, in ihm hast du den offenen Himmel, in ihm hast du dein ganzes Lebenselement, er ist tagtäglich bei dir. Ich glaube, wenn wir jetzt einmal ganz etwas Krasses lesen, dann stellen wir fest, was Barmherzigkeit ist. Wenn wir mal sehen, wie Gott eigentlich ist in seiner Göttlichkeit und in seiner Heiligkeit, dann sehen wir, was Barmherzigkeit ist und was das bedeutet. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9 bis 11. Dort schreibt der Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, knallhart: Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Und jetzt zählt er auf. Irrt euch nicht. Denkt nicht, dass wenn einer von euch das tut, dass er irgendwo sich noch reinschleichen könnte in den Himmel. Wenn du das tust oder bist, dann ist für dich der Himmel verriegelt und verrammelt für alle Ewigkeit. Du kommst nicht rein. Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, das ist zum Beispiel geschlechtlicher Verkehr vor der Ehe, kommen nicht in den Himmel. Die können erschrecken, sie können heute sagen, das ist doch modern, machen doch heute alle. Gott hat sich nicht geändert. Kommst nicht in den Himmel, wenn du das tust. Oder Götzendienst. Es gibt auch modernen Götzendienst. Weder Ehebrecher, noch Weichlinge oder Knabenschänder. Weder Diebe, noch Habsüchtige. Wenn du habsüchtig bist, kommst du nicht in den Himmel. Noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber, und jetzt setzt die Barmherzigkeit ein. Aber, Paulus sagt den Korinthern, das seid ihr gewesen, das seid ihr gewesen, habt ihr alles getan. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. Das ist Barmherzigkeit. In meinem früheren Leben habe ich dies und jenes gemacht. Ich war das und dieses und jenes und so weiter und so fort. Und wenn ich Jesus nicht hätte, wenn ich die Vergebung nicht hätte, der Himmel wäre verschlossen. Ein schwarzes Loch. Aber da kam Jesus in mein Leben und er hat mir all diese Sünden vergeben. Bitte erlauben Sie mir das. Ich möchte das nur zum Vergleich und zur Unterstützung der Auslegung jetzt auch mal lesen nach Hoffnung für alle. Denselben Text. Aber dann verstehen wir es vielleicht noch ein bisschen besser. Habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes Reich kein Platz sein wird? Darauf könnt ihr euch verlassen. Keiner, der unzüchtig lebt, keiner, dem irgendetwas wichtiger ist als Gott, kein Ehebrecher, kein Mensch, der sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird einen Platz in Gottes Reich haben. Auch kein Dieb, kein Ausbeuter, kein Trinker, kein Verleumder oder Räuber. Und all das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Durch Jesus Christus gehört ihr ganz zu Gott und durch seinen Geist seid ihr freigesprochen. Das ist Barmherzigkeit, Freispruch. Das ist Barmherzigkeit. Bitte lassen Sie mich den Ernst dieses Textes nochmal so anwenden, dass wir uns heute Morgen wirklich, bilden wir uns nichts ein, sagt er ja, bildet euch nichts ein, irrt euch nicht. Darauf könnt ihr euch hundertprozentig verlassen. Wenn du Jesus nicht hast, wenn du keine Vergebung hast in Jesus und du hast eins dieser Dinge getan oder lebst darin, hast du keine Chance bei Gott. Aber wenn du heute Morgen sagen würdest oder das in deinem Leben bereits getan hast und von Neuem geboren bist und Jesus in dein Leben aufgenommen hast, worin die ganze Vergebung ist, dann bist du freigesprochen für alle Zeit und Ewigkeit. Also deine Sünden vergeben. Das ist Barmherzigkeit. Darüber kann ich nicht genug staunen. Und ich muss sagen, das Wissen darum, dass Gott alles in Jesus für uns getan hat und dann auch, was er in Ewigkeit für uns bereitet hat, ist das nicht Ansporn genug, um als Gemeinde, aber auch als Einzelner ganz nach seinen Anforderungen zu leben, wenn wir so geliebt worden sind? Ich denke, nur wer seine Liebe, wer die Liebe Gottes noch nicht begriffen hat, der kann da gleichgültig bleiben. Aber wer das erkannt hat, mir ist alles vergeben. Ich hab den offenen Himmel. Ich weiß, wenn ich heute sterbe, ich komme in den Himmel. Die offenen Arme Gottes empfangen mich. Obwohl ich das und das gewesen bin, kommt Gott mir entgegen mit offenen Armen. Ja, die Engel sind meine Nachbarn. Ewigkeit werde ich leben, nie mehr sterben, nie mehr weinen. Nicht alles ist da, alles. Okay, also das war einfach die Grundlage jetzt, die ich doch auch deutlich machen wollte, dass wir nicht einfach etwas fordern und jetzt nur so mit Knüppel auf dem Kopf, sondern wir haben den Grund der Barmherzigkeit Gottes. Und diese Barmherzigkeit fordert uns dann natürlich auf. Und da kommen wir jetzt zu diesem Punkt vom trennenden Trend zum dienenden Dienst. Zuerst vom trennenden Trend, Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene. Ich möchte das zunächst einmal auf lokale Gemeinde Jesu anwenden und dann im zweiten Punkt auch auf uns als Individuen. Wie ist das nun in der Gemeinde Jesu heute landläufig und wir wollen uns ganz bewusst werden, wir wollen da nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden. Die Bibel sagt auch, wer stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Es geht auch nicht darum, dass man sich über andere Gemeinden oder Gemeinschaften oder so erheben wollte, auf gar keinen Fall. Dazu haben wir auch gar keinen Grund. Aber wir müssen diese Thematik doch auch mal erläutern. Weil man das Land auf, Land ab ebenso häufig mitbekommt und damit immer wieder konfrontiert wird. Viele Trennungen innerhalb von Gemeinden, lokaler Gemeinden, Spaltungen oder Brüche oder viele Streitereien rühren daher, dass man die Gottesdienste nicht mehr vernünftig hält. Das ist so. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also Paulus sagt, der Gottesdienst soll vernünftig gehalten werden. Dann kann man ihn also auch unvernünftig halten. Der Gottesdienst soll nüchtern gehalten werden. Das kommt im Neuen Testament immer wieder vor, das Wort nüchtern, immer wieder. Nicht schwärmerisch, sondern nüchtern, nicht unnüchtern. Und dazu gehört es, dass wir den Gottesdienst, so schreibt es der Apostel Paulus, nicht diesem Weltlauf anpassen. Also, ich lese das nochmal. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Da sagen jetzt so, vom Urtext her kann man das verschieden übersetzen, zum Beispiel, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Oder seid nicht dieser Welt gleich, wenn ihr Gottesdienst feiert. Passt euch nicht dieser Welt an, wenn ihr Gottesdienste haltet. Nicht nach dem Schema dieser Welt. Nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab nehmen, je nach Übersetzung, ja, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Das gibt doch zu denken. Die Elberfelder Studienbibel macht hier die Anmerkung, dem Muster nach zusammengehen, dasselbe Schema haben wie die Welt eben, sich an etwas anpassen, gleichförmig sein mit, zusammengehen mit der äußeren Form und dem Muster nach wie die Welt, sollen wir genau nicht so tun. Aber genau das wird heute getan. Das ist die Gefahr. Das ist die große Gefahr. Wir sollen beispielsweise für die Gestaltung unserer Gottesdienste nicht die Form, das Muster, das Schema oder den Maßstab der Welt übernehmen. Da stellt nämlich Jesus immer alles auf den Kopf. Immer wenn Jesus geredet hat, auch ob das in der Bergpredigt war oder andere Forderungen, er hat immer die Maßstäbe dieser Welt, hat er immer total revolutioniert und auf den Kopf gestellt. Der Geist wirkt eben anders. Ich habe das heute Morgen in meiner persönlichen Bibellese, habe ich das gelesen, das fand ich noch sehr treffend jetzt zu dem Gottesdienst auch heute Morgen, als Israel ins verheißene Land einziehen sollte und Gott kurz bevor sie dann auch einzogen, hat Mose ihnen ja noch einmal eine Rede gehalten, wie sie sich dann im verheißenen Land verhalten sollten. Und da sagt Mose dem jüdischen Volk, wenn sie dann eben da reinkommen, in 5. Mose Kapitel 12, Vers 30, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, sie nachzuahmen. Hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, sie nachzuahmen. Nicht nach ihren Göttern fragst, und da heißt es in Vers 31 am Anfang, du sollst dem Herrn, deinem Gott, nicht auf diese Weise dienen, wie es die Welt tut, wie es die Völker tun im Land Kanaan. Bitte, nicht mit richtendem Finger. Gott bewahre uns. Aber wir müssen das ja doch analysieren, ganz nüchtern. Heute werden Gemeinden schon nach dem Maßstab modernem Managements geführt. Aber nicht mehr nach biblischer Ältestenschaft. Welchen Maßstab nimmt man da? Manche christliche Versammlungen ähneln mehr einer Talkshow als zum Beispiel dem Prinzip aus Apostelgeschichte Kapitel 2, wo geschrieben steht, wie Gemeinde zusammenkommen soll. Die Umrahmungen mancher Gottesdienste, Land auf und Land ab, gleichen hier und da eher einem Rockkonzert als wirklich geistlichen Liedern nach Epheser Kapitel 5 und Kolosser Kapitel 3. Ich möchte hierzu etwas lesen, was mir dieser Tage ein junger Mann, wirklich noch ein junger Mann, zugeschickt hat. Ich lese es Ihnen vor. Ich gehe in die und die Gemeinde. Und mich stört es extrem, dass beschlossen worden ist, dass eben der Lobpreis die gleiche Bedeutung wie die Predigt bekommt. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr und die Predigt beginnt viele Male erst um 10:30 und geht dann oft nur 20 Minuten. Sie haben ja auch ein Largo-Team gegründet, das dann den Lobpreis leitet. Aber nach einer Stunde Lobgesang bin ich einfach sauer. Komisches Erreichen des Zieles, ja? Nach einer Stunde Lobgesang bin ich einfach sauer. Und dann noch die vielen Instrumente. Dazu noch mit Gitarrenverstärker. Es kotzt mich an. Ich will Gottes Wort hören und nicht ein Konzert. Mir tun dann auch die alten Leute leid, weil die nach einer Stunde Gesang gar nicht mehr für die kurze Predigt aufnahmefähig sind. Viele haben auch schon reklamiert. Zudem ist es für mich viel zu laut. Und dann stellt er die Frage, stimmt mit mir was nicht oder bin ich einfach intolerant? Ist der Lobpreis doch so wichtig? Ich habe bestimmt nichts dagegen, wenn man 2, 3 Lieder singt. Ich gehe gern in den Gottesdienst, aber so doch nicht. Ich komme ja mit leeren Händen nach Hause. Interessant, ja? Interessant. Und das schreibt ein junger Mann. Der bekannte Prediger Totzer, der hat einmal gesagt, es ist beinahe unmöglich, noch einen Versammlungsort zu finden, dessen einzige Attraktion Gott ist. Hat mich sehr bewegt. als ich das gelesen habe. Aber nun bleiben wir nicht bei lokaler Gemeinde stehen, sprechen wir uns auch selbst an. Spreche ich mich an, Norbert, hier bist du aufgefordert, hier sind Sie aufgefordert, hier sind wir aufgefordert. Der Gottesdienst des Einzelnen. Nochmal Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was fordert Gott von mir? Was fordert Jesus von mir? Aufgrund der Barmherzigkeit, aufgrund dessen, dass er mir alles gegeben hat, alles geschenkt hat, aufgrund dessen, dass mir die Ewigkeit offen steht, was möchte Gott nun von mir? Er will mein Leben mit Haut und Haar. Alles. Das hat mal jemand so in einem Vergleich gestellt, ich weiß nicht, ob ich das noch so zusammenbringe, so ein modernes Gleichnis, der hat gesagt, ja, das ist so, als wenn du jetzt eine kostbare Perle kaufen würdest. Jesus bringt ja einmal auch dieses Gleichnis über die Perle. Und dann gehst du zu dem Händler und dann sagst du, ich möchte diese Perle haben, was kostet die? Und dann sagt er, das kostet alles, was sie sind. Und dann habe ich gesagt, nein, dann gehe ich darauf ein, das mache ich. Okay, was haben wir? Ich möchte aufschreiben, was haben sie? Naja, ich habe hier $10,000 auf der Bank, okay, die gehören mir. Ja, dann habe ich noch, Moment mal, habe ich noch so 10, 20, 30, $45 in der Tasche, die gehören auch mir. Ja, dann habe ich ein Haus, ihr Haus, ja, gehört auch mir. Ja, aber Sie können mir nicht mal ein Haus nehmen, dann muss ich ja im Wohnwagen schlafen. Ach, Sie haben auch einen Wohnwagen, ja, gehört auch mir. Ja. Und dann, haben Sie ein Auto? 2, gehören mir. Was haben Sie noch? Ja, nur noch meine Frau und meine Kinder, gehören mir, aufschreiben, ja. Ja, aber jetzt habe ich Ihnen alles gegeben. Ich weiß nicht, was ich. Jetzt stehe ja nur noch ich hier. Ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Sie sind ja auch noch da. Sie gehören natürlich auch mir. Ja? Und dann sagt der Händler: Sehen Sie, das gehört jetzt alles mir. Aber ich stelle es Ihnen zur Verfügung. Sie dürfen es benutzen, Sie dürfen damit machen, was Sie wollen. Aber denken Sie immer daran: Es gehört alles mir. Verstehen Sie? Das ist es. Das ist es. Unser ganzes Leben mit allem, was wir sind und haben und besitzen, es gehört Jesus Christus. Also bleiben wir nicht bei der Gemeindearbeit stehen, wenden wir das auch auf uns an. Wir sollen mit unserem Leben Gottesdienst sein. Jesus hat das zusammengefasst in einem ganz kurzen Satz. Folget mir nach. Überall da, wo wir uns Jesus verweigern, wo wir etwas für uns zurückbehalten, was es auch sei, wo wir uns ihm nicht ganz ausliefern, da leben wir in Trennung zu ihm. Da nahte sich Jesus eines Tages einem jungen Mann, der war sehr reich, und dieser junge Mann fragt, Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und da, Jesus stellt wieder alles auf den Kopf. Und er sagt, verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen. Ich will nichts davon. Gib's den Armen. Und komm, folge mir nach. Und was hat der junge Mann gemacht? Er hat sich von Jesus getrennt, weil er nicht bereit war. Da, wo es in einer Ehe, es ist ja immer so ein praktisches Beispiel, nicht funktioniert, wo man sich beispielsweise dem Ehepartner verschließt, wo man ihn nicht mehr liebt und wo man vielleicht auch nichts mehr dafür tut, um ihn wieder zu lieben. Man kann auch was dafür tun. Man muss nicht einfach da stehen bleiben und sagen, ich liebe dich nicht mehr. Man kann was dafür tun, dass man wieder liebt. Aber wo man eben nichts dafür tut, da lebt man ja bereits in Trennung auf Raten. Hingabe. Alles beginnt mit der Hingabe. Ich ermahne euch nun, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, hingebt. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also angesichts dessen, was der Herr in seiner Barmherzigkeit für mich getan hat, ist es schlussfolgernd nur vernünftig, dass ich mich ihm mit meinem ganzen Leib zur Verfügung stelle. Und hier möchte ich sagen, ich glaube, du kannst keinen größeren Fehler in deinem Leben begehen, als dies nicht zu tun, sich Jesus nicht ganz hinzugeben. Das ist der größte Fehler, den du tun kannst. In deinem Ganzen. Du kannst keinen größeren Fehler tun. Du kannst viele Fehler tun, schreckliche Fehler. Aber es gibt keinen größeren Fehler als den, sich Jesus nicht auszuliefern. Ganz und gar. Jemand sagte einmal, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Und ein englischer Liederdichter schrieb, Eine Liebe, die so erstaunlich und göttlich ist, verlangt mein Herz, mein Leben, mein Alles. Wenn Paulus hier redet von, ich ermahne euch nun Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, sein Gott wohlgefälliges, heiliges Opfer, dann bezieht er sich auf das Brandopfer im Alten Testament, auf das Gesetz des Brandopfers im Alten Testament. Und das nimmt er zum Vergleich, dieses alttestamentliche Brandopfer nimmt er zum Vergleich, um uns zu zeigen, was es bedeutet oder was Gott unter Hingabe versteht, was er von uns haben will. Sei mit deinem Leben ein Gott hingegebenes, lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer. Diene Gott. Pass dich nicht der Welt an oder dem Schema dieser Welt. Werde im Wesen verändert, werde in deinem Sinn erneuert. Lebe im Willen Gottes. Was war denn das früher? Was war denn das? Ein Brandopfer. Und Paulus nimmt das und sagt, das Brandopfer, das, was das Brandopfer im Alten Testament symbolisiert, was Jesus ja auch selber war am Kreuz, das sollst du auch werden, Norbert. So sollst du sein. Das ist Hingabe. Ja gut, wir lesen mal. Brandopfer im Alten Testament, 3. Mose Kapitel 6, Vers 2. Dies ist das Gesetz vom Brandopfer. Das Brandopfer soll auf seiner Glut auf dem Altar, jetzt hören Sie mal, die ganze Nacht bis zum Morgen verbleiben, dass das Feuer des Altars dadurch, also ständig genährt wird. Also daraus, aus diesem einen Vers entnehmen wir schon bezüglich des Brandopfers, wir sollen zu jeder Zeit dem Herrn hingegeben leben, Tag und Nacht. Also gerade auch in den Zeiten, wo man es vielleicht am ehesten nicht tun würde, wo so diese Privatsphäre oder Privatatmosphäre ist, ja? Aber ist doch interessant, dass Gott das verlangt hat. Da mussten die Leviten dran arbeiten. Die Glut auf dem Altar soll die ganze Nacht über brennen. Ja, und dann heißt es hier, dass das Feuer des Altars dadurch genährt wird. Das heißt, diese Hingabe an Jesus nährt und erhält das Feuer des Heiligen Geistes lebendig. Seid brennend im Geist, heißt es übrigens auch in Römer Kapitel 12. Jetzt lesen wir ein bisschen weiter. Vers 5 und 6. Aber das Feuer auf dem Altar soll auf demselben brennend erhalten werden. Es soll nicht erlöschen. Stell dir mal vor, das Brandopfer durfte nie erlöschen. Darum soll der Priester alle Morgen Holz darauf anzünden und das Brandopfer darauf zurichten und das Fett der Dankopfer darauf verbrennen. Ei! Das Fett der Dankopfer sollte auf dem Brandopfer verbrannt werden. Was heißt denn das? Wo haben wir denn Lob? Lobpreis? In der Hingabe. Wahrer Dank in der Hingabe. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar brennen, es soll nie erlöschen. Und dieses Brandopfer greift Paulus auf in Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Auch das wenden wir an, Hingabe ist keine Sache von begrenzten Zeiten. Sie soll beständig sein, nie erlöschen. Lösch den Geist nicht aus. Brennend erhalten bleiben. Es gibt hier auch die sogenannten, kennen Sie die U-Boot-Christen? Das sind die Christen, die tauchen sonntags auf. Und dann holen die geistlich Luft und dann tauchen die wieder unter. Und dann bleiben die ganze Woche unten und den nächsten Sonntag tauchen die wieder auf. Das sind U-Boot-Christen. Ja? Während der Woche tun, machen sie, was sie wollen, aber sonntags, das ist dann der Tag des Herrn. Ja, weiter heißt es hier, darum soll der Priester alle Morgen darauf Holz anzünden. Also Hingabe soll jeden Morgen neu entzündet werden. Das ist wichtig, dass wir jeden Morgen wirklich, dass wir uns die Zeit nehmen und dass wir in der Bibel lesen. Dass wir uns den Herrn jeden Morgen ausliefern, ganz neu. Dass wir angesteckt werden. Ja? Und diese Hingabe kann nur am Altar erneuert werden. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar brennen, es soll nicht erlöschen. Ich will das mal so auslegen, Nur in der Nähe zu Jesus bleiben wir brennend. Nur in der Nähe oder in der Verbindung zu Golgatha, nur aufgrund seiner unendlichen Barmherzigkeit und seines Schlacht- bzw. Brandopfers am Kreuz, kann ich mich ihm immer wieder neu ausliefern. Und Sie werden das feststellen, wenn Sie morgens die Bibel lesen und Sie werden vom Wort Gottes getroffen und entzündet irgendwo, mal mehr, mal weniger, ist ja nicht jeder Tag gleich. Und Sie sehen die Liebe Gottes und Sie sind angesprochen hier im Herzen. Was werden Sie denn tun? Sie werden bewegt und das fordert Reaktion. Und dann beten Sie, oh Herr, oder Sie denken, Sie seufzen, Gott hört das ja alles. Ja? Und dann sagen Sie, oh Herr, ich will, bitte hilf mir, ich bin so schwach, ich verspreche es dir immer wieder, aber oft dann in der Praxis sieht es so anders aus. Aber ich will und er wird Ihnen helfen. Er wird Ihnen helfen. Und das, was ich schon gesagt habe, das ist dann eben auch Dankopfer. Das ist dann Lobpreisgottesdienst, Hingabe. Auf dem Brandopfer sollte das Fett des Dankopfers gegossen werden. Nicht, dass wir da eine Stunde 30 Mal denselben Chorus wiederholen, in allen möglichen Lagen. Mit einem Riesenkrach, sondern dass wir vernünftig Gottesdienst feiern und dass wir sagen, Herr, ich gebe mich dir hin. Das ist Lob. Blaise Pascal hat einmal gesagt, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz und vorbehaltlos überlassen. Welchen Lob gibt es für Gott mehr, als wenn wir uns ihm ausliefern und Jesus ausliefern, um der Barmherzigkeit willen? Gibt es noch ein größeres Lob? Natürlich äußern wir das auch in unserem Gebet, in unserem Dank, in Anbetungslieder, die wir singen, natürlich. Aber vernünftig. Und der Hauptgrund des Lobes Gottes liegt darin, dass wir uns ihm ausliefern. Welche Ehre gibt es für Eltern mehr? Welchen Lob könnten sie mehr haben, als wenn ihre Kinder sich verändern lassen? Ja, hier. Sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Welche Ehre gibt es für Eltern mehr, als wenn ihre Kinder den Weg des Herrn gehen, wenn ihre Kinder gehorsam sind oder man sieht, in meinem Kind, in meiner Tochter ist eine wirklich geistliche Veränderung da. Das ist doch Lob, oder nicht, für Eltern. So ist das bei Gott auch. Darin wird er am meisten geehrt, dass wir verändert werden. Ja, ich sagte schon, der Zeit halber können wir nicht alles durchnehmen, nicht auf alles eingehen. Ist ja noch die Rede hier, das lese ich nur noch mal vor. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als dass es sich zu denken gebührt. Und dann werden nachher die Gaben erwähnt. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienst. Also nicht mürrisch, wer lehrt, diene in der Lehre, im Zusammenhang der Heiligen Schrift. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt, nicht berechnend. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Damit der, an dem man Barmherzigkeit übt, sich nicht vorkommt als Belastung. Ja, sollen wir es mit Barmherzigkeit tun, mit Freudigkeit tun. Wir sehen, es gibt ganz verschiedene Gaben. Die Gabe des Evangelisten ist nicht die Gabe des Lehrers. Die Gabe des Lehrers ist nicht die Gabe des Ermahners. Die Gabe der Prophetie, der Weissagung, ist nicht die Gabe des Hirten oder so. Ganz verschiedene Gaben. Darum kann man auch nicht von einem Pastor, das finde ich immer schade, dass viele sind da manchmal enttäuscht, von einem Pastor erwarten sie alles. Dinge, die Gabe hat er gar nicht. Ja, ich meine, wir gehen ja auch nicht zum Coiffeur und verlangen Kalbsteak oder so. Ne? Immer der Gabe entsprechend. Und auch was das Richten angeht, verstehen Sie, Sie können von einem Evangelisten, der die Gabe und die Aufgabe hat, einfach möglichst viele Menschen zu erreichen. Von dem können Sie nicht das Gleiche erwarten wie von einem Lehrer, der diszipliniert, haarscharf das Wort Gottes teilt. Verstehen Sie? Und das tun wir manchmal und dann richten wir. Und dann fangen wir an mit dem Evangelisten, guck mal, wie oberflächlich der ist und der macht da und das ist nicht gut und jenes ist nicht gut. Dabei hat er eine ganz andere Aufgabe. Der will einfach Menschen erreichen, egal wie. Aber in seiner Verkündigung ist er glasklar. Sollten wir sehr aufpassen. Aber jetzt das liegt mir doch noch auf dem Herzen. Zum dienenden Dienst gehört ja auch das praktizierte Glaubensleben. Dieses verbindet, hilft auf und unterstützt. Und das wird erwähnt in Römer Kapitel 12, Vers 9 bis 21. Wir gehen diese einzelnen Aufforderungen, diese einzelnen Abschnitte bzw. Sätze, Verse, die gehen wir jetzt nacheinander durch. Aber wir behandeln die nur stichpunktmäßig. Nur stichpunktmäßig. Man könnte vielleicht viel über jedes Einzelne sagen, aber das schaffen wir ja gar nicht und das ist auch, glaube ich, nicht nötig. Es sind insgesamt, ich hätte gezählt, 26 Punkte. Also können Sie sich vorstellen, dass man da nicht so lange bei jedem stehen bleiben kann, ja? Ich hoffe, dass Sie da konzentriert mitkommen. Aber es ist interessant, wenn man doch mal einfach mal nicht so nur durchliest, so diese Verse, sondern bei jedem Punkt mal ganz kurz stehen bleibt und sagt, ja, was bedeutet das eigentlich für mich? Vers 9, also Vers 9 bis 21 geht es. Punkt für Punkt. Die Liebe sei ungeheuchelt. Keine Maske. Nicht etwas vorspielen. Sie kommen aus dem Herzen. Echt. Hasst, verabscheut das Böse. Wir sollen ja nicht hassen. Aber wenn es um die Sünde geht, soll uns davor grauen. Vor jeder Art von Sünde. Alles, was mich beflecken könnte. Wir sollten nicht dem Irrtum verfallen, dass Gott auch nur die kleinste Sünde tolerieren würde. Adam und Eva haben wegen einer Sünde das Paradies verloren. Hasst das Böse. Haltet fest am Guten. Glaubt daran, dass nur die Liebe das Böse überwinden kann. Sonst nichts. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Also sie soll aus dem Herzen kommen, nicht bloß aus dem Wissen, aus dem Verstand. Es soll keine Routine sein. Herzlich, Bruderliebe, herzlich, das heißt immer wieder neu. In Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Hier die Frage sei erlaubt, kannst du dich über den Erfolg des anderen freuen? Von ganzem Herzen freuen. Schaffst du deinem Nächsten Raum oder engst du ihn ein? Im Eifer lasst nicht nach. Im Eifer lasst nicht nach. Setz dich unermüdlich für die Sache Gottes ein. Wie das Brandopfer, ja, das Tag und Nacht brannte. Im Eifer lass nicht nach. Ja, immer eifrig sein, immer, ja. So steht's. Seid brennend im Geist. Halte das Feuer der ersten Liebe im Gang, wie der Brandopfer. Dient dem Herrn. Dient dem Herrn, ja. Dient dem Herrn. Du kannst dein kurzes Leben nicht besser ausnutzen, als für den Herrn. Als für ihn da zu sein. Du kannst nichts Größeres aus deinem Leben machen, als ihm zu dienen. Nichts Größeres. Du kannst so viel in dieser Welt erreichen. Es gibt nichts Größeres, als sich dem Herrn Jesus hinzugeben, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Seid fröhlich in Hoffnung. Denke daran, dass Jesus wiederkommt und dass er dich, dass er uns ins Vaterhaus zurückholt. Dort bist du Gottes Hausgenosse. Ich sagte schon, dort werden die Engel deine Nachbarn sein, da wirst du dich unterhalten können mit dem Erzengel Gabriel, mit dem Erzengel Michael, mit dem Engel Gabriel und mit anderen Engeln, Seraphim und Cherubin und kannst du Fragen stellen, wie war das da damals noch und Paulus, wie ist das? Wer hat denn jetzt einen Hebräerbrief geschrieben? Ja, warst du das oder nicht? Wir haben uns da so rumgestritten und so. Grenzenlose Ewigkeit gehört dir. Sei doch fröhlich in Hoffnung. Natürlich haben wir Leid. Da sagt die Bibel auch, gibt es uns auch Antworten. Ja, dann tu doch nicht so, als widerführe dich etwas Seltsames. Es ist ja schon seltsam, wenn wir kein Leid haben. Das ist seltsam. Es gehört einfach dazu. Da müssen wir nicht denken, ja, ich bin doch Christ, ich bin doch immer gehorsam gewesen, ich liebe doch Jesus, darf mir doch nicht passieren. Ja, wieso nicht? Passiert Hunderttausenden von Christen in der ganzen Welt. Nichts Seltsames. Gehört dazu. In Bedrängnis haltet stand, das ist dann eben gerade das Nächste. Also verzweifle nicht an deinem Leid. Es hat einen Sinn und die Herrlichkeit wird alles überwinden. Überwiegen, so, überwiegen. Seid beharrlich im Gebet. Nicht mal mehr, mal weniger, beharrlich. Gib nicht auf, manchmal dauert es lange, bis die Erhörung sichtbar wird. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, geh auf ihn zu, ermutige, beschwatze nicht, bete für ihn. Denke an Missionare, denke an alte Leute, denke an Betrogene, an alleinstehende Frauen, getrennte Frauen oder Männer. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Das dient der Gemeinschaft und der Freundschaft. Da wird meistens das Band der Verbundenheit enger geschnürt, ja, wenn man Gastfreundschaft übt, wenn man so im engeren Kreis mal zusammen ist. Segnet die euch verfolgen. Betrifft uns nicht so sehr hier in der Schweiz. Es sich heimzuzahlen, das tut die Welt. Das zahle ich dir aber heim. Aber durch Segen können die härtesten Herzen weich werden. Segnet die euch verfolgen. Ja, das kann doch kein Mensch. Doch, aufgrund der Barmherzigkeit ist das möglich. Können nur die Christen, die Wahren. Freut euch mit den Fröhlichen. Also sei nicht neidisch, freu dich über den Volk des anderen und weint mit den Weinenden. Das bedeutet, zeig Mitgefühl, denn die Bibel sagt ja auch, wenn ein Glied leidet, leiden alle. Mitgefühl zeigen. Es gibt Leute, die können das wirklich, die können Mitgefühl zeigen. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Was bedeutet das denn jetzt? Seid gleichgesinnt gegeneinander. Wo jemand in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde oder auch, sagen wir mal, in einer Ehe eine konträre Gesinnung verfolgt, über die man nicht mehr reden kann, wo Parteiung entsteht, da ist Trennung vorprogrammiert. Wo man die gleiche Gesinnung aber in einer Gemeindestruktur verfolgt, sich darin übt und unterordnet, dient das dem Reich Gottes. Ich habe da auch heute Morgen noch im Neuen Testament ein interessantes Wort aufgeschlagen. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 6, da heißt es, an uns lernt in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Also sagt, natürlich gibt es manche Differenzen in Kleinigkeiten, in unwesentlichen Dingen. Das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt stur alle die 100% die gleiche Meinung haben müssen. Aber in den Grundlinien der Bibel und der Gemeindestruktur müssen wir die gleiche Gesinnung haben. Haben wir sie nicht? Das ist gefährlich. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen. Und darunter verbirgt sich immer die Gefahr des Absturzes, sei es auf finanziellem Gebiet, im Trachten nach einer Position, im Erreichen eines eigenen Zieles. Lasst ihr an seiner Gnade genügen. Haltet euch herunter zu den Niedrigen. Die englische Bibel sagt, zu den Menschen eines niedrigen Standes. Wir sollten uns dem einfachen Menschen mindestens so widmen wie dem Angesehenen. Das fällt uns immer wieder schwer. Kommen wir immer wieder an unsere Grenzen. Da der ist angesehen, der hat Einfluss oder der hat Geld oder der sieht gut aus, der stellt was dar. Guten Tag, Herr Ding und so. Ja? Haltet euch nicht selbst für klug. Alles, was wir haben, alles, was wir bekommen, alles ist empfangen. Ohne ihn können wir nichts tun. Darum bei allen Fähigkeiten, die wir besitzen, die uns von Gott gegeben sind, sollten wir nichts ohne Gebet und ohne Führung tun durch den Heiligen Geist. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Worte und Gedanken wie du mir, so ich dir. Das geschieht ihm recht. Der hat doch damals auch gegen mich so. Oder dem habe ich es aber gezeigt. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Das gehört nicht ins Reich Gottes. Der Herr Jesus stellt die Handhabungen dieser Welt immer total auf den Kopf. Die Welt macht das, wie du mir, so ich dir. Dem zeige ich es aber, du. Und dem müsste jetzt aber mal was passieren da. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ja, was ist das jetzt? Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Also das bedeutet, verhalte dich richtig. Den Behörden gegenüber zum Beispiel oder den Gesetzen gegenüber, im Straßenverkehr, verhalte dich richtig. Im Haus, dem Nachbarn gegenüber, zum Beispiel im Treppenhaus, mach keinen unnötigen Krach. Oder auf dem Parkplatz, stell dich nicht so, dass der andere nicht mehr aus seiner Tür rauskommt, seinem Auto. Nimm Rücksicht. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Gebt nach. Geh auf ihn zu, suche das Gespräch. Rächt euch nicht selbst, Geliebte. Lege alles im Gebet dem Herrn hin. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Und schlussendlich, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Darby hat einmal gesagt, wenn meine schlechte Laune dich schlecht gelaunt macht, dann hast du dich vom Bösen überwinden lassen. Ja, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Also wenn ich manchmal gereizt bin zu Hause, ja, Hier steht einer, der manchmal gereizt ist. Und dann sagt mir meine Frau dann manchmal, ach, was bist du wieder reizend heute? Ja. So, aber jetzt müssen wir zum Schluss kommen. Jetzt mag nämlich mancher von uns denken, das ist mir zu schwer. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann kein Mensch. Was Jesus da fordert, das ist mir zu viel. Er fordert ja alles und noch mehr. Und das ist wahr. Jesus hat immer alles gefordert. Und darum sind so viele gescheitert. Haben aufgegeben oder gar nicht erst angefangen. Glauben Sie nicht, dass ich das könnte. Ich habe mir das vorbereitet hier. Mit zitterndem Herzen. Glauben Sie nicht, dass ich das könnte. Jeden Tag neu steht mir mein persönlicher Mangel und mein Versagen vor Augen. Aber Jesus weiß besser als wir, dass wir nicht perfekt sind, nie perfekt sein werden. Was will er denn? Er will der Anfang für die Veränderung in unserem Leben sein. Und wenn er einmal ein Werk angefangen hat, dann führt er das auch aus. Gehen wir darum nochmal zu dem ersten Satz des Kapitels zurück. Die Barmherzigkeit Gottes will die verändernde Kraft in unserem Leben werden. Diese Barmherzigkeit finden wir in Jesus. Alles, was du zu deinem Leben brauchst. Im Grunde genommen, auch wenn wir das jetzt alles gelesen haben, was wir tun, tu das. Und wir müssen sagen, wir scheitern hier, scheitert jeder. Im Grunde genommen will der Jesus nur eins. Dein bedingungsloses Ja. Mehr nicht. Dein bedingungsloses Ja zu ihm, zu seiner Barmherzigkeit. Und dann kommt die Veränderung. Dann wirst du mit der Zeit, das ist ein Prozess, das geht nicht, bumm, jetzt ist ein Wunder, jetzt bin ich ganz anders, jetzt kann ich immer lieb sein. Ja? Das ist ein Prozess, da wird dein Wesen verändert und da wird dein Sinn erneuert. Da geschehen dann Dinge, die du dir nicht vorstellen konntest. Also du musst heute Morgen nicht davor stehen bleiben und sagen, ja dies und jenes und das, das fällt mir noch so schwer und ich habe ja immer noch diesen Grollgedanken da gegen den und den. Ja, nein, stopp, hak das jetzt mal ab. Er möchte einfach dein Ja für sich. Und da schließe ich mit einem Beispiel, das ich kürzlich gelesen habe. Da war ein Dr. Sroji. Und zu dem kam eine Frau, eine junge Frau, die war vom Wort Gottes her sehr getroffen, aber sie war nicht ganz bereit, ihr Leben dem Herrn auszuliefern. Und dann ist diesem Dr. Sroji, dem ist etwas eingefallen. Er hat seine Bibel genommen und er schlug dann die Bibel auf in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 14. Das ist die Stelle, wo Petrus da, das Essen kommt da vom Himmel und diese unreinen Tiere und so. Und dann sagt Petrus, seine Reaktion ist, oh nein, Herr! Oh nein, Herr! Und dann händigte der Seelsorger, ich habe das mal mitgebracht, so was da steht, illustrativ mal, ja, können Sie das vielleicht sehen ein bisschen. Apostelgeschichte 10, Vers 14, das ist das. Oh nein, Herr, sagt Petrus da. Das kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht. Und Gott sagt nichts, oh nein, Herr. Was Gott für rein erklärt, erklär du nicht unrein. Und der Seelsorger händigte dann dieser Besucherin die aufgeschlagene Bibel aus und sagte, wer zu Gott Herr sagt, darf nicht im gleichen Atemzug Nein sagen. Entweder sie lassen Herr stehen, dann kreuzen sie in dieser Bibel das Nein aus. Er gab ihr einen Bleistift. Oder sie lassen das Nein stehen, aber dann muss der Herr ausgestrichen werden. Beide Worte nebeneinander, das ist unmöglich. Ich lese weiter. Nach diesen Worten erhob sich Dr. Sroji und ließ die junge Frau allein. Sie kämpfte 2 Stunden lang. Als der Seelsorger wieder eintrat, übergab sie ihm seine Bibel. Das Bibelblatt war von Tränen durchgeweicht. Aber die Worte, oh nein, waren durchkreuzt. Mit einem Leuchten in den Augen ging die Besucherin nach Hause. Immer wieder sprach sie für sich das Wort, O Herr, lasst uns jedes Nein Gott gegenüber auskreuzen, denn darauf kommt es an. Sind wir bereit, das Nein durchzustreichen, dass dann nur noch bleibt, O Herr. Das werden Sie dann erleben, ja? Das ist die Entscheidung, die Sie treffen sollten. Und vielleicht tun Sie das ganz praktisch mal. heute zu Hause. Schreiben Sie sich das mal auf den Zettel. Oh nein, Herr. Und dann sagen Sie, Herr Jesus, jetzt in deinem Namen, im Blick auf deine Barmherzigkeit, nicht, dass ich das könnte, streiche ich jetzt das Nein durch, dass nur noch das bleibt. Gott segne Sie. Amen.
Liebe Zuhörer, Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Vom trennenden Trend zum dienenden Dienst«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!